Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Nachweislich sagt das Internet, dass dieser Brief tatsächlich an die Schweizer Unfallversicherungsanstalt geschickt worden ist. Ein Dachdecker arbeitet an einem 6-stöckigen Hochhaus. Und ungeplantes Handeln, so heißt es hier, ist die Ursache dafür, dass der Mann einen wirklich bösen Unfall erlebt. Er beschreibt ihn folgendermaßen: Ich bin von Beruf Dachdecker. Am Tag des Unfalls arbeitete ich allein auf dem Dach eines 6-stöckigen Neubaus. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, hatte ich etwa 250 Kilo Ziegel übrig. Da ich nicht die Treppe runterlaufen wollte mit den Ziegeln, entschied ich mich dafür, sie in einer Tonne an der Außenseite des Gebäudes herunterzulassen, die an einem Seil befestigt war, das über eine Rolle lief. Ich band also das Seil unten auf der Erde fest, ging auf das Dach und belud die Tonne. Dann ging ich wieder runter, band das Seil los. Ich hielt es fest, um die 250 Kilo langsam runterzulassen. Wenn Sie allerdings bei Frage 11 im Unfallbericht nachlesen, stellen Sie fest, dass mein damaliges Körpergewicht etwa 75 Kilo betrug. Ich war überrascht, als ich plötzlich den Boden unter den Füßen verlor und aufwärts gezogen wurde. Verlor jedoch meine Geistesgegenwart nicht und hielt das Seil fest. Ich glaube, ich muss hier nicht sagen, dass ich mit immer größerer Geschwindigkeit am Gebäude hinaufgezogen wurde. Etwa im Bereich des 3. Stockes traf ich die Tonne, die von oben kam. Dies erklärt meinen Schädelbruch und das gebrochene Schlüsselbein. Nur geringfügig abgebremst setzte ich meinen Aufstieg fort und hielt nicht an, bevor die Finger meiner Hand mit den vorderen Fingergliedern in die Rolle gequetscht wurden. Gleicherweise behielt ich meine Geistesgegenwart und hielt mich trotz der Schmerzen mit aller Kraft am Seil fest. Jedoch, die Tonne schlug unten auf. Der Boden brach raus und das Gewicht der Ziegel auch. Die leere Tonne wog bloß noch 25 Kilo. Ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass mein Körpergewicht damals 75 Kilo betrug. Wie Sie sich vorstellen können, begann ich nun einen schnellen Abstieg. In der Höhe des 3. Stockes traf ich wieder auf die von unten kommende Tonne. Daraus ergaben sich die beiden gebrochenen Knöchel und die Abschürfung an meinen Beinen. Der Zusammenstoß mit der Tonne verzögerte meinen Fall, sodass meine Verletzungen beim Aufprall auf dem Ziegelhaufen geringer ausfielen. Ich brach mir nur 3 Wirbel. Ich bedauere, Ihnen jetzt mitteilen zu müssen, dass, als ich auf dem Ziegelhaufen lag und die leere Tonne 6 Stockwerke über mir war, ich meine Geistesgegenwart verlor. Ich ließ das Seil los, womit die Tonne diesmal ungebremst herunterkam, mir 3 Zähne ausschlug und das Nasenbein brach. Ich bedauere den Zwischenfall sehr und hoffe, mit meinen präzisen Angaben Ihnen dienen zu können. Für genauere Auskünfte bitte ich Sie, mich anzurufen, da es mir immer noch schwerfällt, mich schriftlich auszudrücken. Es gibt Tage, da wärst du besser zu Hause geblieben. Es gibt Erlebnisse in unserem Leben, wo wir uns fragen, wieso sind wir gerade mittendrin? Wir haben sie uns wirklich nicht gesucht. Aber ehrlicherweise können wir uns nicht auf irgendeinem Wünsch-dir-was-Zettel raussuchen, wie unser Leben läuft, sondern wir leben das Leben immer vorwärts. Wir können es immer im Rückblick erklären, aber wir leben es trotzdem jeden Tag vorwärts mit all den Herausforderungen, die da sind. Und manchmal hast du den Eindruck, dass Gott dir eine Menge zutraut, stimmt's? Und du dir wünschst, Gott, es wäre nicht schlecht, wenn du nicht ganz so eine hohe Meinung von mir hast, dass du mir so viel Lasten auflegst. Ja, könnte auch ruhig mit weniger durch die Gegend kommen, hätte jetzt keinen Stress damit. Schwierigkeiten gehören tatsächlich zu unserem Leben dazu. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir in diese Welt reinkommen und alles läuft easy peasy. Ist nicht so. Sondern Jesus sagt, in dieser Welt haben wir manchmal Angst, manchmal haben wir Bedrängnis, manchmal erleben wir Bedrückung, manchmal scheinen die Feinde größer zu sein wie die Freunde, die wir auf unserer Seite haben. Und manchmal fühlen wir uns nicht gerade all diesen Dingen gewachsen und fragen uns Gott, wo ist die Stärke, die wir brauchen? Weil wenn du uns zutraust, dass wir Probleme und Herausforderungen anpacken sollen, dann musst du uns auch die nötige Stärke mitliefern. Das wäre nur fair. Und ich fand einen Mann in der Bibel, sein Name ist David, der in eine wirklich prekäre Situation in seinem Leben gekommen ist. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen. Du hast Wünsche und Träume, du hast dir schon ein Bild ausgemalt, wie die Zukunft aussehen soll, aber nichts davon kommt. Klar, Schafhirte zu sein, war jetzt auch keine tolle Lebensberufung, aber die hatte er irgendwann gemeistert und wusste, wie es geht. König zu sein und dann auch noch einen Schwiegervater zu haben, der amtierende König ist und der mitkriegt, dass du eigentlich der Nachfolger sein sollst, was er überhaupt nicht leiden konnte, weil die Eifersucht ihn packte. Und plötzlich bist du nur noch auf der Flucht. Und egal, was du machst es immer falsch. Deine Freunde, deine Familie geht verloren, deine besten Buddies, die Leute, mit denen du unterwegs bist, sind nicht da. Am Ende sammelt sich so eine Truppe völlig ungesunder Leute um dich rum. Und du fragst dich, warum und womit habe ich das verdient? Gott, eigentlich habe ich mir König sein anders vorgestellt. Eigentlich nach diesem Moment, wo dieser Prophet Samuel kommt und mich mit Öl übergießt und mir sagt, hurra, du bist der nächste König. Also da habe ich mir irgendwie König sein anders vorgestellt, oder? So wie wir uns manchmal Christsein anders vorstellen, wenn Jesus in unser Leben gekommen ist. Hey, jetzt sind wir auf der Rolltreppe zum Himmel und das geht einfach immer nur fröhlich geradeaus. Ja, hast du dir gedacht. Kommt nicht so. Und manchmal fragst du dich, hey Gott, ist noch alles okay zwischen uns? David in seiner Verzweiflung macht einen wirklichen Kamikaze-Schritt. Er geht zu dem Philisterkönig Abimelech, um von dem Freundschaft zu holen oder Schutz wenigstens. Was machen wir als Christen nicht manchmal für verrückte Dinge, nur weil wir Angst haben? Nur weil wir das Gefühl haben, wir sind der Sache nicht gewachsen. Christen haben plötzlich Probleme mit Alkohol, haben Probleme mit Pornografie, haben Probleme mit Ungereimtheiten auf ihrer Arbeit, kriegen ihre Ehe nicht geregelt, kriegen mit ihren Kindern Riesenstress. Und wir merken, irgendwie suchen wir Auswege, Hilfen an Stellen, die uns nicht wirklich Hilfe geben. David geht das genauso. Dabei hat er eine Riesenberufung, König sein. Wow, das war wahrscheinlich einer der besten Lobpreiser, die es gab. An die Lobpreiser unter uns. Nur weil wir Lobpreislieder singen, heißt das nicht, dass wir unser Leben im Griff haben, stimmt's? Und am Sonntag dazustehen und zu sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche, du bist das Beste. Genau, bis ich zu Hause bin und dann mein Maria Kron raushol. Oder was auch immer. Wisst ihr, worüber wir reden? Leute, das sind doch die Realitäten, mit denen wir kämpfen, oder nicht? David kommt nach Hause. Man hatte ihm eine Stadt gegeben, wo er mit seinen Leuten bleiben konnte. Die hieß Ziklag. Und als er nach Hause kommt, ist die Stadt abgebrannt, weil es gab noch einen zweiten feindlichen Stamm, die hießen Amalekiter. Und die sind gekommen, haben die Stadt niedergebrannt und alles geraubt, was man rauben konnte. Frauen, Kinder, alles, was ging. Und David und seine Leute kommen nach Hause und sie sind nur noch in den Rauch und den Trümmern. Wow, was für ein symbolisches Bild, wenn all deine Hoffnungen in Rauch aufgehen. Wenn alles, was du dir jemals geträumt hast, einfach nicht zustande kommt. Und du am Ende sogar noch die Leute, die irgendwie mit dir halbwegs konnten, die kommen auf die Idee, dich zu steinigen. Ey, das sind die Momente, wo du sagst, ey, wenn ich so eine Freunde habe, brauche ich mir über die Feinde keine Sorgen machen. Aber wir kennen diese Situation. Die Frage ist, was machst du, wenn all deine Ideen, all deine Weisheiten, alle deine Überlebensstrategien nicht greifen? Wenn all die Leute, von denen du gehofft hast, dass sie dich durch die schwierigen Zeiten durchtragen, nicht mehr da sind? Vielleicht sogar in der Kirche, in der du bist, die Leute miteinander Stress haben, die eigentliche Oase deines Friedens verloren geht. Dein guter Job nicht mehr taugt. Deine Ehefrau, die vielleicht jahrelang deine Marotten ausgehalten hat, sagt, ey, wir sind am Ende der Fahnenstange angekommen. Was tust du, wenn nichts mehr geht? Okay, ihr habt recht, hier ist die Predigt nicht zu Ende, sonst wäre das eine richtig depressive Nummer heute. Wir finden in 1. Samuel 30, Vers 6 die Kernaussage. Und da steht, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also wir hätten verstanden, wenn das stehen würde und David stürzte sich in den 50 Meter tiefen Brunnen. Hätten wir gesagt, ja, können wir irgendwie nachvollziehen. Oder da steht, und David stürzte sich in sein Schwert oder was auch immer. Aber was da steht ist, David kriegt die richtige Perspektive. Und sagt, also wenn es jemals eine gute Chance gab, zu Gott zu gehen, dann ist sie jetzt. Jemand hat das mal böse gesagt, wenn du auf dem Rücken liegst, hast du den besten Blick nach oben. Da ist was Wahres dran. So, wenn du diesen Moment erlebst, wo du merkst, deine ganzen eigenen Kräfte sind alle weg und du liegst wie die Schildkröte auf deinem Rücken, kannst dich nicht mehr selber hinstellen, dann kannst du perspektivisch wunderbar in den Himmel schauen. Das ist der Moment, wo du für dich entscheidest, gehst du unter oder entdeckst du eine Zusatzkraft, die du bis zu dem Zeitpunkt gar nie kennengelernt hast. Und ihr lieben Freunde, das, was ich in meinem persönlichen Leben erlebe und was ich in meinem Umfeld sehe, ist, dass das die Momente sind, wo wir eine neue Gottesoffenbarung bekommen. Und Gott uns vor diesem Schmerz in der Regel nicht beschützt, sondern der wichtig ist, dass wir zum Aufwachen kommen. Und wir merken, mit unserer eigenen Kraft kommen wir nicht weiter. Und das führt uns immer dazu, dass wir jetzt darüber nachdenken, ob es nicht eine Zusatzkraft gibt. Im Jesaja finden wir folgende Stelle, Kapitel 41, da heißt es, die auf den Herrn harren, also die sich auf Gott fokussieren auf Deutsch, die gewinnen eine neue Kraft oder eine zusätzliche Kraft, dass sie auffahren mit Schwingen wie der Adler. Und wir lesen diese Stelle und wir verstehen sie manchmal gar nicht. Der Adler, wie die normalen Vögel, kommt selten zur Mauser. Wenn der Adler ein gewisses Alter erreicht, wird sein Gefieder in Mitleidenschaft gezogen. Die Federn halten nicht mehr, wie sie sollen. Sie werden nicht mehr so gut gefüttert. Und das führt dazu, dass wenn der Adler den Sturzfluch macht, um sich auf die Beute zu stürzen, durch die Federn, die nicht mehr sauber aufeinander kleben und liegen, der Wind pfeift im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es gibt diesen leichten Ton und die Beutetiere hören den Adler. Und das führt dazu, dass er keine Beute mehr hat und irgendwann verhungert. Der Adler weiß, dass er diesen Zustand nicht lange aufrechterhalten kann. Und er hat zwei Möglichkeiten. Er verhungert oder er zieht sich zurück auf irgendeinen Felsvorsprung und schlägt mit den Flügeln auf den Felsen, solange bis die Federn ausbrechen. In dieser Phase ist der Adler völlig hilflos. Und dann wartet er diese Phase ab, bis die neuen Federn wachsen. Und danach ist der Adler schneller wie jemals zuvor und macht mehr Beute wie jemals zuvor. Aber er braucht diesen Moment, wo er diese Schwäche zulässt, wo er zulässt, dass das alte, sicher Geglaubte, alles, was man immer so konnte, all diese Erfahrungsschätze, wo er die tatsächlich auf dem Felsen opfert, so wie du auch, vielleicht sogar dein Glauben opferst, deinen alten Glauben, deinen Kinderglauben, deinen Glauben, den der Pastor dir erklärt hat und du entdecken musst, du brauchst einen persönlichen Glauben, du brauchst eine persönliche Jesus-Beziehung. Dass das nett ist, dass man eine Menge Zeug gehört hat, dass wir so eine gute Grundreligiosität haben, aber uns irgendwann klar wird, wie bei Hiob, Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Ehrlicherweise habe ich keine wirkliche Herzensbeziehung. Und dann kommt der Moment, wo er durch diese Talsohle durch ist und sagt, Herr, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Kennst du diese Prozesse, wo Gott anfängt, dich ganz, ganz dicht an sein Herz zu ziehen? Diese Prozesse, die wir nicht mögen. Im Psalm 23 wird das so idyllisch dargestellt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Gell, finsteres Tal, das lieben wir alle. Haben wir schon 100-mal gebetet, Herr, führ mich ins finstere Tal. Stimmt's? Wie oft hast du dieses Gebet schon gehört? Hä? Wer von euch ist der Held? Mehr als 10-mal schon gebetet? Okay. Was passiert im finsteren Tal, wenn du den Psalm richtig gelesen hast? Am Anfang fängt er an mit, der Herr ist mein Hirte. In dieser Phase heißt es, denn du bist bei mir. Leute, wann wird Gott ganz persönlich, wenn wir durchs finstere Tal gehen? Nicht davor. Und Leute, ehrlich, ich liebe das auch, wenn ich sage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja, das ist mein Lebensbeispiel, ja. Hey, Halleluja, gerade eine frische Gehaltserhöhung, was bei Pastoren nicht so oft vorkommt. Aber wie auch immer, hey, ja, Halleluja, das Leben ist schön. Ja, ja, mag ich auch. Aber die Phasen, wo wir wachsen, sind die Phasen, wo wir mit Gott zusammen durchs dunkle Tal gehen. Und wenn wir ihn ganz neu entdecken. Und das ist die Phase, in der David ist. Und diese Phase katapultiert ihn auf eine völlig ungeahnte Höhe. Und ihr lieben Freunde, immer wenn wir Mut haben, uns auf diese Phase einzulassen und zu sagen, lass uns doch mal gucken, wo ist der Herr? Wir stärken uns im Herrn. Und ich habe mich gefragt, wie das denn geht. Wie stärkt man sich denn im Herrn? Ist das eine gute Frage? Ich fand, die ist nicht so schlecht. Und das Erste, was ich denke und was ich erlebe, ist, wenn du dich in Gott stärken willst, musst du dich darin stärken, dass Gott dich lieb hat. Die erste wichtige Stärkung kommt, wenn du dich mit der Liebe Gottes zu dir beschäftigst. Habt ihr gewusst, dass Jesus sich sogar damit auseinandersetzen musste? Ich finde diese Geschichte immer großartig. Jesus ist bei der Taufe. Und wer brüllt vom Himmel runter? Gott ruft vom Himmel. Und was ruft er? Hey, du bist mein geliebter Sohn. Jesus hatte das nötig, dass ihm einer sagt, dass er der geliebte Sohn ist. Ey, wenn Jesus das nötig hat, dass er immer wieder hört, dass er der geliebte Sohn ist, weißt du, was du nötig hast? Du musst hören, dass du sein geliebtes Kind bist. Stimmt das? Liebe macht uns stark. Ist es so? Leute, wer von euch hat im Dunkeln Angst? Als Pfadfinder war das immer meine Lieblingsgeschichte, wenn wir den sogenannten Dunkeltest gemacht haben. Die Pfadfinder waren in irgendeinem Wald, es war stockduster und sie mussten eine bestimmte Strecke, meistens einen Kilometer durch diesen dunklen Wald gehen. Auf der anderen Seite wartete dann in der Regel der Leiter, sprich ich. Bei meiner Seite war das Lagerfeuer. Hey, ich kann dir sagen, die Helden, die sonst eine große Klappe hatten, ey, mit einem Mal war Totenstille. Da hört es wieder eine zum anderen, sagt du, hat er gesagt, dass hier Wildschweine sind? Ich höre das so komisch rascheln. Ey, die haben alles gesehen und gehört, ich sag dir. Soll ich dir sagen, wie die Sache einfach wurde? Nach einer halben Stunde saß ich immer noch alleine am Lagerfeuer. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dann bin ich mit den Kollegen zusammen durch das dunkle Tal gegangen. Und mit Mal war es überhaupt kein Problem. Jeder schaffte die Übung. Weil einer da war, der ihn Sicherheit gab. Kannst du dich erinnern, als du verliebt warst? Ihr Lieben, für einige schon ein bisschen länger her. Für manche warten noch ein bisschen. Ja, weißt du was, wenn du verliebt warst, konnte es gar nicht dunkel genug sein. Merkt ihr, wie sich da plötzlich die Vorzeichen ändern? Hä? Die Bibel sagt nicht umsonst, die völlige Liebe treibt die Furcht raus. Merkt ihr, dass das einer der wichtigsten Schritte ist, zu wissen, Gott ist immer auf meiner Seite. Ich bin immer ein geliebtes Kind Gottes. In meiner Kirche würden jetzt einige Leute Amen sagen. Danke. Hör mal, ich fange an, mich zu Hause zu fühlen hier bei euch. Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen. Immer wenn du merkst, wie dich die Schwierigkeit packt und die Umstände so riesig sind, musst du entdecken, all diese Umstände ändern an dem Geliebtsein, das ich durch Gott empfangen habe, gar nichts. Wirklich, er liebt uns ununterbrochen. Römer 5, Vers 8 sagt, er hat uns sogar geliebt, als wir noch Sünder waren. Das ist, was mich so mega beruhigt. Wir sind unglaublich geliebt. Und das musst du dir reintun, wenn deine Umstände dir das genaue Gegenteil erzählen. Schwierigkeiten, Herausforderungen, egal was da gerade kommt, egal wie groß der Feind ist, es ändert an der Liebe Gottes zu dir und zu mir gar nichts. Der Fehler, den wir machen, ist, dass wir glauben, nur weil es schwierig ist, mag Gott uns nicht. Nein, nur wenn es schwierig ist, heißt es einfach nur, dass es einen Feind in dieser Welt gibt. Und was wir lernen müssen ist, wir müssen zu unserem Vater rennen. Ich habe ein paar Kinder adoptiert, habe eine eigene Tochter, also Eigenproduktion. Und einer der Jungs hatte schon als kleiner Kerl die Gabe, egal wo er war, entweder den Spielplatz oder den Kindergarten oder die Schule, der mischte den Laden regelmäßig auf. Und das lag einfach daran, dass er eine Grundüberzeugung hatte. Er glaubte immer, da wo er ist, ist vorne und er ist immer der Chef. Wenn es Kinder gibt, die zwei Köpfe größer sind als du, kannst du das zwar glauben, aber in der Praxis kriegst du Prügel. Und ich war im Garten und hörte auf dem Spielplatz auf der anderen Seite richtig Tumult. Und ich wusste, mein Timo ist garantiert mittendrin. Und ich hatte das Gefühl, man kennt das so väterlicherseits, hast du manchmal so einen 8. und 9. Sinn und du spürst so, ich glaube, ich sollte mal gucken. Und ich bin raus auf den Feldweg und dann sah ich hinten schon die Staubwolke und mein Timo rannte vorne weg und die Truppe hinter ihm her. Und die brüllten ihm schon zu, was gleich passiert, wenn sie ihn packen. Und er gab Fersengeld, wie er konnte. Ja, er rannte, ey, Kopf nach unten, schmerzverzehrt und er rannte um sein Leben. Aber die anderen hatten viel längere Beine, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn packen würden. Und ich stand da und mit Mal, während er rennt, hebt er kurz den Kopf und er realisiert, oh, da steht ja Papa. Ja, und er wurde noch schneller. Und vielleicht so Meter, 1,5 Meter, bevor er zu mir kam, sehe ich, der setzt zum Sprung an. Und aus vollem Lauf springt der Kerl auf mich zu, landet bei mir auf der Brust. Und wie er das dann gemacht hat, da bin ich mir bis heute nicht richtig sicher. Er schafft es auf jeden Fall, sich auf meiner Brust zu drehen, während ich ihn irgendwie halte. Er schaut die Truppe an, die ihn gerade packen wollte, die vielleicht noch 1/2 Meter von ihm entfernt sind und macht eine Bewegung. Und liebe Freunde, an diesem Tag habe ich was begriffen. Völlig egal, wie groß die Feinde sind, völlig egal, wie deine Umstände sind. Das, was entscheidend ist, du musst wissen, Papa ist da und dann gewinnen wir. Das ist nochmal ein Punkt, wo man Amen sagen kann. Wenn du den Punkt begriffen hast für dein Leben, ja, wenn ich weiß, dass mein Gott auf meiner Seite ist, können die Feinde 20 Zentimeter vor mir sein, sie haben keine Chance, weil mein Papa ist immer größer. Hast du das wirklich verstanden, dass diese Liebe Gottes des Vaters auf deiner Seite ist? Dann merkst du, das verändert unser Denken, das verändert unsere Situation. Das Zweite, was wir merken, ist, im Philemon, ganz kleiner Brief im Neuen Testament, eine Doppelseite, da steht, dass wir stark werden durch das Erkennen und Empfangen all des Guten, das uns in Christus geschenkt ist. Du wirst stark, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was dir alles Gutes in Christus geschenkt wurde. Die Umstände haben immer diesen Sogcharakter uns all das Gute wegzuziehen. Und wir müssen ganz bewusst in diesen Momenten darüber nachdenken und sagen, hey, ist das überhaupt die richtige Richtung? Was versucht da mein Denken gerade so zu beeinflussen, dass es mir die Kräfte zum Leben rauszieht? Und dann merkst du, musst du ganz bewusst dein Denken erneuern und sagen, ey, lass uns doch mal gucken, was hat Gott und mir eigentlich in Jesus gegeben? Was gehört mir eigentlich? Welche Schätze, welche Segnung, welche Verheißung sind meins? Und ich muss das neu entdecken, mittendrin in dieser Situation der Beraubung muss ich entdecken, welche Kräfte mir eigentlich gehören. David schreibt das im Psalm und sagt, hey, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann fängt er an, das aufzuzählen. Und in der Herausforderung ist es so nötig, dass du deinen Blick wegrichtest von den Umständen. Und im Hebräerbrief heißt das so, lasst uns wegsehen und hinsehen auf Jesus, den Begründer und den Vollender unseres Glaubens. So, die Frage ist, wen guckst du an? Stimmt? Wir kennen die Story alle. Die sind da unterwegs im Kampf. Die einen gucken immer den Goliath, den Philister an und zittern vor sich her. Und der kleine David guckt sich seinen Gott an und sagt, wer ist der blöde Philister? Lass uns dem Kerl was aufs Maul hauen. Das kann doch nicht sein, dass der hier treibt, was er will. Was guckst du an, wenn die Schwierigkeiten groß sind? Soll ich dir was sagen? Es gibt einen ganz simplen Trick, der dir sagt, was du anguckst. Nämlich, was du redest, erklärt, was du in dein Herz aufgenommen hast. Matthäus 12, 34 sagt die Bibel, womit dein Herz gefüllt wurde, fließt dein Mund über. Gell? Oh je, es ist alles so furchtbar. Corona! Herr Lauterbach! Was auch immer. Und plötzlich sind wir die Helden und wir glauben an ansteckende Krankheit. Warum glauben wir nicht an ansteckende Gesundheit? Wäre doch mal eine Maßnahme. Warum sollte der in uns ist, nicht größer sein wie der in der Welt ist? Ich habe eine russische alte Lady bei mir in der Kirche. Sie wohnt in so einem 3-4 Familienhaus. Und die alte Dame mit ihrem Mann kommt in unsere Kirche. Mittlerweile kommt jetzt auch der Rest der Sippe in die Kirche. Der Rest der Sippe ist mit irgendwas, entweder im Krankenhaus oder im Altenheim oder in irgendeinem Pflegejob sind die alle tätig. Und die kommen irgendwann zu ihrer Oma und sagen, Oma, du bist hochgradig gefährdet. Sie guckt sie an und sagt, was ist gefährdet? Wieso bin ich gefährdet? Ja, wir sind alle mit so vielen Leuten zusammen und wir kriegen alle Corona und dann kriegst du das auch und du bist diejenige, die am ältesten ist und am wenigsten Widerstandskräfte. Die alte Frau Karcher guckt ihre Truppe an und sagt, Leute, in meinem Herzen wohnt Jesus. In meiner Wohnung ist das Blut Jesu an jeder Tür, jeden Tag. Corona geht, wohin sie es will, aber nicht zu mir. Die Kinder gucken die Oma an und denken, okay, alles gut, ab einem gewissen Alter nimmt der Senilitätsgrad zu und so. Und einer nach dem anderen wird krank. Und irgendwann ist die gesamte Truppe krank. Die einzige, die nicht krank ist und den ganzen Laden versorgt, ist Oma. Kinder und Schwiegerkinder sind so geschockt, dass sie sagen, Oma, sag nochmal, in welche Kirche gehst du? Wir müssen auch mal hin. Und die abgezockte Truppe kommt in die Kirche und einer nach dem anderen findet zum Glauben. Weil Oma gelernt hatte, den Segen anzugucken. Was guckst du an? Philemon sagt hier, durch das Erkennen all des Guten, das uns in Christus geschenkt ist. Wow. Zählst du seine Sorgen oder zählst du deine Segnungen? Kannst mal für dich so überlegen. Und wir spüren, das macht einen echten Unterschied. Mein dritter Punkt. Wir werden stark, weil der Geist Gottes in uns lebt. 1. Johannes 4, Vers 4 sagt, dass der, der in uns ist, größer und stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Paulus muss das dem Timotheus, der in so einer Verfolgungssituation in Ephesus gekommen ist, er muss ihm das schreiben und schreibt dem Timotheus, du hast gar keinen Geist der Furcht bekommen. Der Geist, den du da gerade hast, der ist nicht vom Herrn, sondern der Geist, der vom Herrn kommt, der ist voller Kraft, voller Liebe und voller Besonnenheit. Jetzt lass mich das fragen, von welchem Geist wirst du geleitet? Von dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit? Oder von dem Geist der Furcht, der ehrlicherweise gar nicht von Gott kommt? Und wir spüren schon, wenn wir wirklich in Stärke leben wollen, müssen wir mit dem zusammenarbeiten, was Gott uns gibt. Und er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Stimmt das? Diesen Geist der Kraft musst du aber aus deinem Leben rausbringen. Das ist die Herausforderung, die ich immer wieder erlebe. Wir haben einen Geist der Kraft. Simple Situation. Ich bin eingeladen in der Nachbarschaft. Eine ältere Dame, die wir kennengelernt haben, sie hat Geburtstag. Sie feiert 75. Geburtstag. Und meine Frau und ich, wir sind eingeladen. Und meine Frau sagt immer schon prophylaktisch zu mir, Schatz, wenn wir da eingeladen sind, bitte sei nicht so peinlich. Das ist so ihr geflügeltes Wort. Und ich hatte mir auch nicht vorgenommen, peinlich zu sein. Aber die Situation ließ sich nicht vermeiden. Weil wenn du im Schwarzwald bist und Leute über 75 sind und die Schwarzwälder Kirschtorte wurde vernichtet, worüber unterhalten sich Leute in diesem Alter? Was ist das Lieblingsthema von Leuten, die über 75 sind? Und der Kuchen ist vorbei. Genau. Krankheit ist das Lieblingsthema. Und bei Corona schon zweimal. Und jetzt kommt der Punkt, der immer wieder spannend ist, wenn der Erste anfängt mit seiner Story. Was muss der Zweite machen, damit die Story spannend bleibt? Na, der muss sie toppen. Also das heißt, die zweite Geschichte wird schlimmer wie die erste. Bei der dritten Geschichte hatte ich schon Herzflimmern. Ja, und bei der vierten wusste ich nicht, ob ich den Krankenwagen rufen muss. Ey, wenn du in so einer Atmosphäre bist und da sind 8 Leute, dann weißt du, was beim 8. passiert, ja? Und meine Frau fing an, in meiner Hose zu ziehen. Aber es war schon vorbei. Es war schon rum. Der Pegel war schon überschritten. Und die Frau, die gerade über ihre Herzproblematik erklärte, ich merkte, bei mir lief der Kanal über. Und ich schaue sie an und ich sage, Entschuldigung, ich würde Ihnen einen Termin organisieren, wenn Sie wollen. Ich habe nämlich einen Freund, der ist Herzspezialist, der kriegt das geregelt. Die Frau schaut mich an, also auch so dieses Alterskaliber. Sagt sie, Herr Brandner, wissen Sie, wie lange das dauert, bis man da mal einen Termin kriegt? Und wenn Sie dann wirklich zum Spezialisten wollen, vor einem halben Jahr brauchen Sie gar nicht vorbeikommen. Ich sage, hey, wenn ich anrufe, haben Sie sofort den Termin. Sie guckt mich an, dann schaut sie Frau Kutschus, also die Dame, bei der wir eingeladen waren, sagt sie, Erika. Und Erika ist mega. Erika guckt mich an. Sie sagt, wenn Herr Brandner das sagt, das stimmt bestimmt. Und ich schaue sie an und sage, ja, wollen Sie jetzt einen Termin oder wollen Sie ihn nicht? Ja, ja, sagt sie, wenn Sie das denn für mich machen würden, sage ich, sofort rufe ich an. Und Erika schaut mich an und sagt, Matthias, du redest vom Herrgott, stimmt's? Und bevor die Frau wegrennen konnte, war ich schon aufgestanden, stellte mich neben sie, legte meine Hand auf ihre Schulter und fing an zu beten, dass Gott mit seiner Kraft kommt und ihr Herz berührt. Also wenn du das bei einer richtig guten Geburtstagsfeier machst, ist innerhalb von einer Viertelstunde sind alle zu Hause. Und so war das hier auch. Und meine Frau und ich, wir sind unten und wir kommen in unsere Wohnung und dann sagt sie, war das nötig, Schatz? War das nötig? Und ich schaue sie an und sage, ja, es war nötig. Ein paar Tage später komme ich aus dem Büro nach Hause, liegt bei uns vorne auf dem Tresen im Eingang eine riesen Mangerie-Packung. Ich schaue meine Frau an und sage, Liebes, habe ich was verpasst? Müssen wir heute irgendwo hin? Nein, nein, sagt sie, Frau Kutschus war da. Und meine Frau ist cool. Dann sagt sie, Frau Kutschus stand im Flur, mehrere Parteien da in unserem Haus. Und dann flüstert sie, sagt, Herr Brandner, Frau Brandner, ich soll Ihnen schöne Grüße von meiner Freundin sagen. Also das Gebet von ihrem Mann war großartig. Sie hat wirklich geschlafen. Herzrhythmusstörung, alles ist vorbei, ist richtig gut. Und sie wollte sich nochmal bedanken. Jetzt kommt meine Frau, nimmt die Mangerie-Packung und so laut sie kann, damit das auch jeder im Flur hört, sagt sie, Frau Kutschus, wenn Gott ein Wunder tut, dann muss man nicht flüstern. Ja, 30 Jahre Ehe, nicht umsonst. Halleluja. Hey Leute, was für einen Geist haben wir eigentlich? Ehrlich, was für einen Geist haben wir? Wir haben einen Geist der Kraft, oder nicht? Aber dieser Geist der Kraft wird nur von uns freigesetzt, weil die Ströme des lebendigen Wassers sind in uns. So sagt es Johannes im 7. Kapitel. Und wenn wir diese Ströme nicht in Bewegung kriegen, dann bleiben die Leute in ihrer Wüste. Und Gott hat uns das gegeben. Und Halleluja. Das Letzte, was ich uns mitgeben möchte, ist, im 1. Johannes, im 2. Kapitel heißt es, ihr seid stark, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Womit ernährst du dich? Ich meine nicht, wir haben Grillsaison und jedes Steak ist eins. Wenn du willst, Halleluja. Vegan ist auch nicht gesünder. Behaupte ich mal, weiß ich nicht. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, wie ernährst du deine Seele. Und die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wenn du irgendwas brauchst, wenn es richtig übel ist, dann musst du auf die richtige Ernährung achten. Und die richtige Ernährung kommt nicht aus dem Fernsehen. Und sie kommt auch nicht aus irgendwelchen komischen Zeitungen. Sondern die richtige Ernährung kommt aus dem Wort Gottes. Weil das ist die Wahrheit. Und ich glaube, was wir lernen müssen ist, dass es so eine Menge Lügenpropaganda gibt. Und wenn du lange genug das Zeug anhörst, musst du dich nicht wundern, wenn in deinem Kopf irgendwann nur noch Verwirrung ist. Du musst die Wahrheit angucken und Wahrheit macht frei. Und Wahrheit hat immer was mit unserem Gott zu tun. Der als einziger wirklich den Gesamtzusammenhang erkennt und versteht. Wir haben als Menschen immer die Not, dass wir ja immer so gerade so ein bisschen über unsere Nasenspitze denken können. Und dann bilden wir uns ein, wir haben schon den großen Zusammenhang. Und denken, jawohl, wir wissen, wie es geht. Also Leute, ganz ehrlich, wer von euch kann für seine Gesundheit garantieren? Wie? Noch nicht mal für deine eigene kannst du garantieren. Wer von euch kann denn für seine Ehe garantieren? Oder für seine Kinder? Oder für seine Rente? Oder für das, was bei uns in Deutschland demnächst bei der nächsten Wahl passiert? Die ehrliche Wahrheit ist, wir können für nichts garantieren. Wäre es da nicht clever, sich mit dem zusammenzusetzen, der die Weltgeschicke schon seit Anfang in der Hand hält und der wird sie auch noch in Ewigkeit in der Hand halten und ihm zuzutrauen, dass er weiß, wie es geht? Ich finde das clever. Manchmal denke ich, wir leiden daran, dass wir irgendwie so eine gesunde Selbstüberschätzung haben und uns einbilden, wir wissen, wie es geht. Meine Story, die mir bis heute gefällt, ist, kennt einer noch Cassius Clay? Muhammad Ali, das war so ein Boxer? Schwergewichtsboxweltmeister, der sitzt in Atlanta und er soll in New York einen Werbevertrag unterschreiben. Und er sitzt im Flugzeug und die Stewardess läuft gerade den Gang lang, um zu gucken, ob die auch alle angeschnallt sind. Und er hat sich natürlich nicht angeschnallt. Erste Klasse, ey, er ist cash as clay. Ja. Und die Dame kommt zu ihm und sagt, entschuldigen Sie, Sie müssen sich anschnallen. Und er schaut sie an und sagt, Superman muss sich nicht anschnallen. Die Frau guckt ihn 10 Sekunden lang an und dann sagt sie, Sie haben recht, Superman muss sich nicht anschnallen. Der kann alleine fliegen, Sie nicht. Schnallen Sie sich gefälligst an! Und ich dachte, Leute, ganz ehrlich, das ist, was Gott manchmal zu uns sagen muss, stimmt's? Wir tun so, als wenn wir es im Griff haben, aber wir haben nichts im Griff. Und dann tun wir so, als wenn wir schlauer sind als der liebe Gott. Und wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, haben wir nicht. Sondern tatsächlich ist Gott in Jesus gekommen und er ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und wenn wir die richtige Richtung wollen, dann müssen wir in seine Richtung gehen. Und dann merken wir, wie Kraft in uns reinkommt, weil Wahrheit gibt Kraft. Zu wissen, wozu wir da sind, was unsere Bestimmung ist und wo wir hingehen sollen, macht unser Leben mega erfolgreich. Und das ist, was Gott will. Dass wir mitten in der Konfusion und mitten in den Schwierigkeiten und mitten in all den Punkten, wo wir keinen Plan haben, wir den entdecken, der den Plan hat und wir ihm folgen. Und plötzlich werden wir zum Leuchtturm, weil die Leute anfangen, sich an uns zu orientieren. Und ehrlicherweise können sie das nur, weil wir uns an dem größten Licht orientiert haben, das es gibt. Und das ist unsere Bestimmung. Und deswegen glaube ich, ist es so clever, wenn wir von Gott uns seine Kraft holen lassen. Und wir sagen, Herr, wir haben das verstanden. Du bist mehr, als wir brauchen. Stimmt's? Halleluja. Es gibt übrigens noch so eine Stelle, die steht, die hat mich bewegt im Hebräerbrief. Da steht, dass wir im Kampf stark werden. Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Lass uns hier einen Punkt setzen. Und sagen, Herr, es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, Hurra, Halleluja, danke für die Schwierigkeiten. Das ist auch religiöses Zeug. Aber ich glaube, das, was du sagen kannst, ist, Herr, ich danke dir dafür, dass du mit mir durch den Sturm gehst, dass du mit mir durch die Schwierigkeiten gehst, dass du mit mir durch das dunkle Tal gehst. Gott, dass du mit mir durch das Feuer gehst. Und Herr, dass du mit deiner Stärke meine Schwachheit ausbügelst. So dass ich lernen kann zu sagen, wie das im Joel steht, der Schwache spreche, ich bin stark. Jesus, und das beten wir, dass wir heute Morgen diesen Punkt wirklich in unserem Herzen verankern, zu sagen, Gott, wir danken dir, dass du uns nicht auf unsere eigene Kraft zurückwirfst, dass wir nicht mit unserer Schwachheit, mit unserer Begrenztheit, mit unserem Unvermögen alleine dastehen, sondern dass du kommst, Herr. Und dass du uns deine Hilfe anbietest und dass du uns deine Arme anbietest, dass du uns deine Erlösung, deine Vergebung, deine Freisetzung, was immer wir nötig haben, Herr, du hast alles und du bietest uns das an. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du Leben so veränderst, dass was von deiner göttlichen Genialität in uns zum Durchbruch kommt, dass da was aufleuchtet von dem, was du in uns tust. Herr Jesus, und ich bin so dankbar, dass du der Gott bist, der wirklich das Wasser in den Wein verwandeln kann. Dass du aus unserer Schwäche Stärke machst. Aus unserer Perspektivlosigkeit kommst du rein und du hast einen Plan. Danke dafür, dass wir dir auch in diesen ganzen Corona-Zeiten vertrauen können, dass nicht die Schwierigkeiten triumphieren, sondern dass wir mit dir mitten im Sturm der Sieger sein dürfen. Dir gehört die Ehre und dir gehört der Dank. Amen.